Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Ganz herzlich willkommen. Geschichten aus dem echten Leben, die erzählen wir hier gerne. Und diese Leidenschaft scheint auch die Autorin Tini von Poser zu teilen, denn sie ist zum wiederholten Male hier zu Gast mit einer Geschichte. Hallo Tini, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich, hier zu sein.
Als ich gehört habe, worum es heute geht, fühlte ich mich direkt in die Schulzeit zurückversetzt. Ich glaube, das wird einigen so gehen. Besonders spannend wird es vielleicht für Leute, die Lehrerinnen oder Lehrer sind oder werden wollen, also zurück an die Schulen gehen. Magst du vielleicht ein bisschen genauer verraten, worum geht's?
Ja, es geht um das Referendariat in der Schule, das ja in Deutschland nicht gerade den besten Ruf hat.
Nein.
Das hat mich interessiert, weil ich auch einige im Freundeskreis habe, die während des Referendariats völlig von der Bildfläche verschwanden. Und wer online schaut, findet durchaus auch Lehrerforen, die voll sind mit Kommentaren, in denen Referendare ihr Leid klagen und Referendarinnen. In dieser Geschichte geht es aber auch um Themen wie Durchhalten, was es bedeutet, wenn man sein Selbstvertrauen verliert, und auch um familiären Zusammenhalt. Das alles steckt in der Geschichte von Mina, wie sie hier genannt werden möchte.
Möchte so genannt werden.
Ja, sie möchte selbst so genannt werden, genau.
Wenn ich jetzt zurückblicke, war diese Zeit, die Referendariatzeit, die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich habe immer gerne studiert und mich weitergebildet und war immer neugierig, was Neues dazu zu lernen. Aber irgendwann in dieser Zeit war mir einfach alles zu viel geworden.
Das ist ja schon mal eine Fallhöhe, die schlimmste Zeit ihres Lebens. Okay.
Genau, das hat mich auch, sagen wir mal, neugierig gemacht auf ihre Geschichte und war gespannt, was da kommen sollte. Ich habe eine Cousine, die an einer Schule arbeitet und die hatte mir vorgeschlagen, mit Mina zu sprechen. Sie ist mit ihr befreundet und Mina war gleich sehr aufgeschlossen, mir ihre Geschichte zu erzählen. Bei ihr ist gerade Baustelle, also hat sie sich bereit erklärt, zum Interview zu mir zu kommen. Es war ein kalter Tag, sie ist dann ganz eingemummelt bei mir angekommen. Sie ist 48 Jahre alt, wirkt aber jünger und hat eine sehr warmherzige Ausstrahlung. Sie sagte, sie sei aufgeregt, während sie sich auspellte. Davon war aber sehr schnell nichts mehr zu merken. Eine der ersten Dinge, die sie mir erzählt hat, ist, dass ihr Leben bis zum Referendariat eigentlich ohne größere Krisen verlaufen ist. Ihre Eltern sind italienische Gastarbeiter, die Anfang der 1970er Jahre nach Deutschland kommen, nach Lahnstein, einer Kleinstadt bei Koblenz.
Nur mein Vater hat so einen Brief, eine Einladung bekommen. Und da hat er so eher mehr so Lust auf Abenteuer und deswegen meinte er, gut, ich fahre jetzt los und guck mir das an. Er ist erstmal alleine los und er kannte meine Mutter noch nicht. Meine Mutter hat er anhand eines Fotos durch meinen Onkel in Deutschland kennengelernt.
Der Bruder von Minas Mutter ist zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland und bringt die beiden quasi zusammen. Minas Vater stammt aus Fondi bei Rom, ihre Mutter aus Sizilien. Und sie lebt dort in einem kleinen Dorf mit einem patriarchalischen Vater auf so einer Bergspitze und willigt deshalb sofort in die Heirat ein.
Ab nach Lahnstein.
Genau, ab nach Lahnstein, genau.
Und die haben sich einmal gesehen und das zweite Mal haben die geheiratet. Aber waren danach 50 Jahre zusammen, also oder 45 Jahre zusammen.
Minas Schwester wird dann 1971 geboren, Mina 4 Jahre später. Schon in früher Kindheit beginnt sie zwischen Deutschland und Italien hin und her zu pendeln. Denn Minas Vater ist es lieber, wenn seine Töchter in Italien zur Schule gehen. Mina und ihre Schwester ziehen also mit der Mutter nach Italien und ihr Vater bleibt in Lahnstein, wo er eine gut laufende Schneiderei betreibt. Er ist wirklich der Schneider in Lahnstein. Deutschland ist für Mina damals ein rotes Tuch, aber vor allem, weil sie ihren Vater vermisst und die Kleinstadt Lahnstein auch nicht besonders mag. Und im Studium macht sie dann ein Erasmus-Semester in Berlin, also Rückkehr nach Deutschland. Das gefällt ihr dann aber sehr gut. Und dann geht sie wieder zurück nach Italien, absolviert dort noch einen Master in Lichtdesign und verliebt sich dann in einen Italiener, der aber unbedingt nach Berlin ziehen will.
Meinte ich ja gut, dann lass uns nach Berlin ziehen. Und dann sind wir tatsächlich mit einem Auto und einem Rucksack sind wir nach Berlin. 2004 war das. Und dann habe ich auch lange im Theater gearbeitet. Lichttechnik, selten Lichtdesign. Das war, glaube ich, meine erste Leidenschaft.
Ja, Mina ist sehr offen, neugierig, wissbegierig und das sind alles auch Eigenschaften, die sie später voranbringen, weiterbringen. Und so gehen die Jahre ins Land. Mina fühlt sich wohl in Berlin, irgendwann trennt sie sich von dem Italiener und verliebt sich in einen Deutschen, mit dem sie eine Familie gründet. Und als sie 37 Jahre alt ist, hat sie zwei kleine Söhne und merkt, dass sich ihre freiberufliche Arbeit am Theater nicht gut mit dem Familienleben vereinbaren lässt, weil sie dann auch oft abends da ist im Theater und das nicht so gut passt mit den kleinen Kindern. Und ihr Freund ist auch Lichtdesigner und viel unterwegs.
So toll, wie ich es fand, im Theater zu arbeiten, hatte ich aber auch so Lust, mich intellektuell und geistlich weiterzuentwickeln und auch richtig Deutsch lernen. Und meine Freundin meinte dann, versuch doch mal auf Lehramt zu studieren. Sie sieht mich als Lehrerin und ich sollte das mal probieren und ich krieg das bestimmt gut hin. Und ja, und dann meinte ich, warum nicht? Ich habe jetzt so ein paar Lesungen mir angehört. Dann war ich auch so, hatte auch voll Lust, mal was Neues zu machen.
Ja, und es scheint genau das Richtige zu sein. Mina kann das Studium gut mit ihren Jungs vereinbaren. Sie nutzt die Zeit, in der sie in der Kita sind oder abends, wenn sie schlafen. Und vieles kann sie sich auch anrechnen lassen von ihrem vorherigen Studium und zieht das Lehramtsstudium in 3 statt in 5 Jahren durch. Und dabei wirkt sie immer so tiefenentspannt.
Was studiert sie da?
Sie studiert Geschichte und Italienisch als Fremdsprache auf Lehramt.
Hab mir auch ganz klar, wenn die Kinder wach sind und da sind, das kannst du vergessen zu lernen. Und wenn mein Freund da war, vielleicht hat er sich dann so 3-4 Tage oder eine Woche freigenommen, dann habe ich dann mich für Klausuren oder vorbereitet oder Klassenarbeit. Aber sie die Seminare besuchen in der Zeit, wo meine Kinder im Kindergarten waren, das war so wie ausgehen. Also es war richtig gut für meine Psyche, mal raus vom Haus und hat gut getan.
Mina schließt das Studium nach 3 Jahren mit einem 1er-Schnitt ab.
Mhm.
Dann stirbt überraschend ihr Vater. Sie nimmt sich ein halbes Jahr Zeit für die Trauerarbeit, ist viel in Italien bei ihrer Mutter. Und dann, im Januar 2018, soll es losgehen mit dem Referendariat. Mina ist 42 Jahre alt und sie freut sich auf die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen und darauf, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.
Wie hat sich das angefühlt? Kannst du dich daran erinnern? Also bevor du da hingegangen bist.
Also so was ich jetzt zum Beispiel nie mache, mir so Klamotten vorbereite für den Tag danach. Das habe ich an den Tag, das weiß ich noch ganz genau, das habe ich an den Tag gemacht. Was ziehe ich morgen an? Und das hatte ich dann auch vorbereitet. Und ich wollte auch jetzt ordentlich aussehen, weil das war meine erste große Stelle. Ich wollte mir einen guten Eindruck machen und hatte so ein blaues Kleid und Stiefel, schwarze Stiefel, hatte meine Haare, ich hatte lange Haare offen gelassen. Ich habe mich dann vorne hingesetzt. Wir mussten dieses Eid leisten, da war ich auch so ein bisschen angespannt. Ja, dann ging es eigentlich auch schon direkt los.
Wie sind denn die ersten Wochen an der Schule? Ich ahne ja nicht gute Dinge.
Sie hat 3-mal pro Woche Seminare, gemeinsam mit 20 anderen ReferendarInnen und 3-mal pro Woche gibt sie Selbstunterricht. Meistens ist sie dabei auf sich alleine gestellt, denn eigentlich sollte ein Mentor dabei sein, aber wegen Lehrermangel ist er meistens woanders. Also es ist so ein bisschen so wie ins kalte Wasser springen.
Mhm.
In Italienisch hat sie eine 9. Klasse, ist vielleicht auch nicht gerade ein leichtes Alter.
Mhm.
Sobald etwas Leerlauf entsteht, das merkt sie dann auch sehr schnell, wird es dann auch gleich sehr unruhig in der Klasse. In Geschichte hat sie eine 12. Klasse, das geht ihr leichter von der Hand und Humor und Kreativität, was Mina eigen ist, kommen bei den Jugendlichen gut an. Das Stresslevel ist von Anfang an hoch, doch sie bleibt motiviert, bis dann nach 2 Monaten der erste heftige Dämpfer für sie kommt, ihr erster Unterrichtsbesuch. Das heißt, eine Seminarleiterin kommt von einer anderen Schule, besucht und prüft ihren Unterricht. Und bei diesem ersten Unterrichtsbesuch steht Italienisch als Fremdsprache auf dem Plan. Mina hat sich wochenlang vorbereitet, hat gebastelt, geschnitten, laminiert und die Stunde läuft für sie gut.
Also für mich war toll, war die Stunde natürlich toll. Ich fand die Stunde toll und ich war euphorisch, dass ich das auch gemacht habe und habe direkt gesagt, die war richtig gut, die Schüler haben so gut mitgemacht und... Aber das fand meine Seminarleiterin nicht.
Ja, die Seminarleiterin, das muss man sich vorstellen, die sitzt dann hinten im Klassenraum und macht sich Notizen.
Mit Betongesicht.
Ja, also das macht durchaus Mina auch manchmal etwas nervös, wenn sie das dann so, wenn sie so sieht, wie sie schreibt.
Hat sie erzählt, ja?
Ja, das hat sie erzählt. Und nach der Stunde setzt sie sich mit Mina zur Reflexion zusammen. Und das wusste ich auch nicht. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und dabei geht es darum, was gut gelaufen ist, also zu reflektieren wirklich, was gut gelaufen ist und was nicht so gut. Die Seminarleiterin wirkt aus Minas Perspektive sehr streng, sehr unnachgiebig und fragt immer wieder nach, was war überhaupt dein Ziel und hast du es erreicht? Und Mina versteht überhaupt nicht, was sie von ihr hören will. Irgendwann fängt sie an, herumzuraten, um endlich erlöst zu werden aus diesem angespannten Zustand und von diesen bohrenden Fragen. Und sie ist einfach auch müde.
Ich war einfach fertig. Ich konnte gar nicht mehr so richtig denken. Und ich war dann auch so nervös und ich hatte so ein Blackout einfach und habe dann einfach nur so ganz passiv nachgesprochen, was sie hören wollte. Ich bin dann nach Hause gegangen und bin erstmal schlafen gegangen und ich habe mich so wie eine Versagerin gefühlt, ne? Ich dachte, Mann, so viel Arbeit und es war alles falsch. Nichts war richtig.
Oh Mann, das ist ja eine fürchterliche Erfahrung. Also ich kann mir das genau vorstellen. Die Leute, die ich kenne, die Referendariat gemacht haben, haben von nächtelangen Vorbereitungen erzählt, weil man sozusagen jeden Krümel in der Unterrichtsstunde sozusagen Minute 15, wir holen die und so weiter Materialien raus, dokumentieren muss, was soll das bewirken, warum macht man das so und warum macht man nichts anders. Und Messlatte ist sozusagen so eine Art perfekte Unterrichtsstunde, wobei das völlig subjektiv ist, was jetzt eine perfekte Unterrichtsstunde ist. Und sie ja offensichtlich auch bestimmte Vorstellungen hatte, die überhaupt nicht mit dem gematcht haben, was dann diese Seminarleiterin sagte.
Ja, genau. Und ich glaube, sie hat auch am Anfang noch gar nicht so gewusst, dass es, worum es dann auch in dieser sogenannten Reflexion danach geht und dass es halt so wichtig ist, dass man da so unglaublich selbstkritisch ist. Und also sie hat da überhaupt nicht verstanden, was sie da von ihr wollte. So, dass man einfach sagt, die Stunde war toll. Das war wohl nicht so, was die hören wollten.
Okay, aber ja. Wir sind jetzt an diesem Tiefpunkt angekommen, nämlich nach dieser Reflexion mit dieser Seminarleiterin.
Genau, und dieses Erlebnis ist ein erster Riss in Minas sonst so energetisch schlagenden Flügeln. Die erste Modulprüfung, in der Mina einen Vortrag halten muss, läuft erstmal noch gut. Ein Fachseminarleiter sitzt dabei, der ihr aufmunternd zulächelt. Doch die nächsten Dämpfer lassen nicht lange auf sich warten. Es ist wieder ein Unterrichtsbesuch, diesmal in Geschichte. Wieder ist Mina glücklich mit der Stunde. Die SchülerInnen machen alle gut mit. Doch später am Tag nimmt sie die Prüferin nochmal zur Seite. Und diesmal geht es nicht um ihre Unterrichtsgestaltung, sondern um ihre Deutschkenntnisse.
Aber dann kam dann der Spruch, egal was ich jetzt für eine Stunde zeige, wenn mein Deutsch nicht besser wird, wird es sowieso nichts. Das erste Angebot war, ich hätte pausieren sollen, richtig Deutsch lernen und nach 6 Monaten, nachdem ich einen intensiven Kurs im Deutsch gemacht habe, wieder anfangen. Wo ich aber dann gesagt habe, ich habe doch hier in Deutschland studiert, ich habe einen Master abgeschlossen an der FU, ich glaube, das ist nicht notwendig. Und sie meinte, ich wäre beratungsresistent.
Nice. Mina, ja. Mina entscheidet sich, nicht zu unterbrechen. Sie will ja schnell fertig werden. Macht aber zur Beschwichtigung der Gemüter neben dem Referendariat noch einen Deutschkurs. Das ist natürlich eine zusätzliche Belastung in einer sowieso schon stressigen Zeit.
Also für Sie eine doppelte Belastung, das Ganze. Aber dass das Referendariat so eine Zeit des Leidens ist, das hört man ja wirklich immer wieder. Woran liegt denn das überhaupt?
Ja, ich kann mich an den Satz einer Freundin erinnern, die vor einigen Jahren das Referendariat gemacht hat. Sie meinte zu uns Freundinnen, stellt euch einfach vor, ich bin auf einem anderen Planeten. Weil sie ist völlig abgetaucht und ich habe bei ihr jetzt nochmal genauer nachgefragt, was die große Belastung ausgemacht hat. Und da kamen folgende Worte: Perfektionswahn, menschlich wie fachlich, Die ReferendariatskollegInnen hat sie als überangepasst erlebt, zur Obrigkeitshörigkeit neigend. Und sie sagte, Big Brother is watching you. Das heißt, sie fühlte sich unter ständiger Beobachtung. Und das ähnelt ja ein bisschen dem, was Mina mir gesagt hat, dass mit der Beobachtung und dass sie das Gefühl hatte, sie müsste viel von ihrer Individualität, ihrem eigenen Stil aufgeben. Und klar ist das hier jetzt keine repräsentative Meinungsumfrage unter ReferendarInnen. Ein Hauptseminarleiter, mit dem Mina gut klarkam, mit dem ich auch telefoniert habe, ärgert sich über das schlechte Bild der Referendariatszeit in der Öffentlichkeit. Er meinte, es ging in der Debatte völlig unter, dass es auch positive Geschichten gäbe von ReferendarInnen. Und vielleicht hier noch ein Fakt, der Philologenverband schätzt die Abbruchquote im Referendariat auf bis zu 15%. Mhm. Ja, und bei Mina auf jeden Fall wird so eine Abwärtsspirale losgetreten.
Man lebt diese Zeit immer unter Stress, weil es ist immer viel, viel zu tun. Und wenn aber auch dann nur Kritik hintereinander kommen, wird man auch irgendwann mal so unsicher und denkt, das kann ich alles gar nicht. Also ich bin ja komplett falsch.
Ja, Freunde sieht sie kaum noch in dieser Zeit. Auch ihr Familienleben leidet. Meistens verschwindet Mina, sobald sie zu Hause ist, in ihrem Arbeitszimmer. Sie ist zunehmend in sich gekehrt, schläft schlecht, fühlt sich schnell gereizt und immer häufiger dem Weinen nahe. Eine Freundin macht sich Sorgen. Sie rät ihr, das Referendariat abzubrechen. Aber Mina ist ja nicht der Typ, einfach so das Handtuch zu werfen. Sie ist schließlich gewohnt, Dinge zu Ende zu bringen, aber sie ist inzwischen so verunsichert. Ihr Selbstvertrauen leidet, dass sie wirklich immer mehr Fehler macht und das Gefühl hat, nicht mehr richtig Deutsch zu können, also selber das Gefühl hat.
Ich habe mich immer so klein gefühlt und immer von oben nach unten und nie auf Augenhöhe. Wahrscheinlich lag das auch an mir, weil ich einfach so dünnhörtig geworden bin und so unsicher. Ich hatte auch so nie ein klarer Gedanke. Immer wenn ich da rausgegangen bin, habe ich dann immer gesagt, hey, warum hast du das nicht gesagt?
Aber also das ist jetzt auch überhaupt nur eine ganz subjektive Feststellung aus meiner Schülerperspektive von früher. Manche Referendare kamen halt rein oder Referendarinnen und da lief es, das war irgendwie fresh, es hat funktioniert, die Schüler haben sie geliebt und es hat sozusagen... Also die wuppten das da einfach so und bei anderen war es halt so ein Leidensweg und da war es auch manchmal fies, weil die haben dann die Schüler gemerkt, okay, hier ist irgendwas wackelig, da können wir mal ein bisschen testen, was passiert, wenn wir nachbohren oder uns nicht verhalten, wie es vielleicht gewünscht ist. Also ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie sie sich da jetzt gerade in dieser Abwärtsspirale befindet.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine undankbare Zeit. Also ich kann mich auch an eine Referendarin erinnern und wir haben, glaube ich, ihre Unsicherheit auch ganz schön ausgenutzt, so siebte Klasse. Und ich fühle mich im Nachhinein da noch ein bisschen mit einem schlechten Gewissen auch.
Ja, schon.
Ja, und dann kommt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Nach etwa anderthalb Jahren steht die zweite Modulprüfung an. Und die ist ausschlaggebend, um für das Examen zugelassen zu werden. Sie muss in dieser Prüfung einen Vortrag halten. Und sie merkt, dass sie viele Fehler macht und irgendwie sprachlich blockiert ist.
Dieses Abstürzen hatte schon angefangen. Mein ganzer Enthusiasmus war schon weg und es war nur sich jetzt durchkämpfen und hoffen, hoffentlich ist es bald vorbei. Tatsächlich glaube ich auch, dass meine Leistung nicht gut genug war und ja, und dann habe ich auch die Prüfung nicht bestanden.
Und das eigentlich, war mir schon klar.
Das war mir klar und wollte einfach auch einfach weggehen und mir das nicht auch noch so offiziell anzuhören. Aber da muss man auch durch, ja.
Oh Mann.
Ja, und sie fällt durch und wird nicht zugelassen. Und kurz darauf sucht sie das Gespräch mit der Direktorin und verweist auch auf einige gute Leistungen, die sie ja auch erbracht hat.
Und dann hat sie zu mir gesagt, sie möchte niemanden an ihrer Schule haben, die so redet wie ich.
Wie hast du darauf reagiert?
Ich bin, glaube ich, aufgestanden und weggegangen.
Du bist rausgegangen?
Ja, ich bin rausgegangen, ja. Und dann habe ich mich...
Wie hast du dich in dem Moment gefühlt?
Richtig krank, richtig schlimm. Ja, wie ja, nichts wert. Und also das alles, was ich, also das waren dann am Ende 5 Jahre mit Studium und das waren die allerwichtigsten Jahre der Kindheit meiner Kinder und so leer.
Das ist aber auch echt eine harte Aussage von der Direktorin. Sie möchte niemanden an der Schule haben, der so redet wie sie.
Genau, ich habe nämlich auch dort angerufen und ja, nach dem Kontakt der Direktorin gefragt, weil ich würde sie natürlich dazu befragen. Aber ich habe keine Antwort bekommen. Mhm. Ja, und Mina will dann nicht mehr zurück zur Schule. Sie lässt sich krank schreiben, weil sie sich nicht vorstellen kann, sich noch einmal vor eine Klasse zu stellen. Sie liegt im Bett, weint viel, schläft viel. Sie versucht, das Thema Schule erstmal wegzuschieben. Und jedes Mal, wenn sie etwas Kraft findet, verbringt sie Zeit mit ihren Kindern. Die scheinen erstmal erleichtert, weil ihre Mutter nicht nur im Arbeitszimmer verschwindet und sie wieder ansprechbar ist. Und die Traurigkeit versucht sie dann irgendwie vor ihnen zu verbergen. Nach einigen Wochen ist sie das erste Mal in 2 Jahren endlich wieder in einem ausgeruhten Zustand. Sie ist immer noch überzeugt, dass sie in die Schule niemals zurückkehren wird. Doch dann kommt ein Anruf. Ihr Prüfer, der Seminarleiter, mit dem ich auch telefoniert habe, ist am Apparat und er sagt:
Sie sprechen gut Deutsch. Daran müssen Sie glauben. Das kann nicht der Grund sein, warum Sie nicht weitermachen, hat er zu mir gesagt. Ich wurde extra eingeladen als Prüfer und war mein Schwerpunkt zu beobachten, wie Sie reden. Und ich könnte das am Ende nach der ersten Modulprüfung feststellen, dass mein Deutsch gut genug ist.
Was hast du darauf gesagt?
Danke.
Also dann warst du schon ganz erleichtert, bestimmt.
Ja, ich war ganz erleichtert, weil wenn er denkt, mein Deutsch ist gut, dann ist schon diese Angst, Fehler zu machen, ist ja schon mal weg. Und dann habe ich gesagt, gut, nur wenn Sie mein Fachseminarleiter werden, dann mache ich weiter. Dann versuche ich es nochmal.
Ja, sie probiert es tatsächlich nochmal. Alles andere als leicht. Sie hat Angst vor den Fragen oder Blicken der KollegInnen. Es sind aber alle ganz nett, auch die Direktorin. Mina hat einen Studienfreund, der ihr bei den Vorbereitungen hilft, was ihr Mut gibt. Und sie arbeitet eng an der Seite des Seminarleiters, der sie angerufen hat. Und sie fühlt sich so ein bisschen wie unter seinem Schutz. Und nach einem halben Jahr ist es soweit. Die Endprüfung steht an.
So, und meine Mutter ist dann auch noch gekommen zu Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, Mama, aber weißt du, kurz vor der Prüfung musst du weg, weil ich weiß nicht, wie unfreundlich ich werden kann oder ich weiß es nicht. Und okay, mache ich. Und die war dann aber so aktiv mit Wäsche waschen und kochen. Die war so eine große Hilfe, dass sie dann noch geblieben ist. Und die ganze Nacht vor meiner Prüfung hat sie noch geschnitten. Also meine ganze Laminiermaterialien hat sie noch geschnitten.
Ja, auch ihr Freund unterstützt sie, fährt sie zur Schule und bereitet mit ihr sogar den Unterrichtsraum vor. Und Mina sagt, in ihrem Kopf war nur noch ein Gedanke, es ist egal, wie es endet, du schließt deine Zeit ab und es muss nicht erfolgreich sein.
Weißt du, was ich meine? Ich habe mich selber auch nicht mehr so unter Stress gesetzt. Ich muss es unbedingt bestehen. Es war anders. Ich muss es unbedingt abschließen.
Ja, und das finde ich spannend. Ihre Haltung hat sich verändert. Es geht also nicht mehr darum, besonders gut zu sein, nicht mal zu bestehen, sondern einfach darum, es probiert und die Chance nicht ungenutzt gelassen zu haben.
Und wie kommt sie zu dieser Haltungsänderung?
Ja, ich glaube, durch diese Zeit, diese lange Zeit, die sie dann doch irgendwie das alles reflektiert hat und zu Hause war und dass sie halt überhaupt wieder zurückgeht, ist dann halt irgendwie, ja, okay, ich versuch's jetzt einfach. Und wenn das halt nicht klappt, dann kann ich mir zumindest hinterher nicht vorwerfen, ich hätte es nicht wenigstens versucht, so ein bisschen das.
Sie hat diese Unsicherheit vor allem nach dem Anruf des Prüfers so hinter sich gelassen.
Ja, ich glaube, dass die größte Blockade war ja das mit dem Deutsch und dass er dann so ganz klar gesagt hat und er ja auch jemand war, nicht nur ein Freund, der es vielleicht nicht beurteilen kann, sondern er auch wirklich eine Prüfung gesehen hatte und gesagt hat, nee, sie können das, sie haben das drauf, das ist gut genug. Und das hilft ihr wahnsinnig. Also es ist wirklich wie so, als würde irgendwie so eine Blockade plötzlich von ihr abfallen.
Aber so wie du es erzählt hast, ist ja jetzt auch familiär was passiert, ne? Wenn jetzt sowohl der Freund im Unterrichtsraum mitwerkelt, als auch die Mama zu Hause irgendwie die beiden Jungs und das Familienleben mit in den Griff zu bekommen versucht, dann hat sie ja einfach volle Rückendeckung. Das war ja vorher scheinbar auch nicht ganz so.
Doch, das war die ganze Zeit so. Das ist vielleicht ist auch etwas zu kurz gekommen in ihrer Geschichte. Aber sie hat wirklich gesagt durchweg, dass ihr Freund sie immer unterstützt hat und dass es wirklich ihr so viel Halt gegeben hat. Und ich war eigentlich ganz gerührt davon, dass das so gut geklappt hat. Und dass dann auch noch die Mutter gekommen ist aus Italien und da sie so unterstützt hat. Und sie wollte ja eigentlich, dass sie lieber weggeht, aber dann war es halt letztendlich doch gut, dass sie da ist. Also da hat sie, glaube ich, auch echt viel Glück, ne? So einen Rückhalt zu haben.
Und wie geht's für Mina dann weiter?
Ja, tatsächlich klappt es dann auch. Am 30. Januar 2020 ist es soweit. Mina besteht das zweite Staatsexamen und wird Lehrerin. Und sie ist wahnsinnig erleichtert und glücklich, kann man sich ja vorstellen. Und wieder mehr im Einklang auch mit sich selbst, weil sie ja einfach vom Typ her gerne die Dinge zu Ende bringt. Sie auch diesen Ehrgeiz hat. Und wenn sie sagt, sie ist wegen des Anrufes dieses Seminarleiters zurückgekehrt, das hätte ja auch nicht funktioniert, wenn da nicht der Wille in ihr geschlummert hätte, die Sache zu Ende zu bringen. Und das sagt der Seminarleiter auch, als ich mit ihm telefonierte.
Und wohin geht's dann für Mina?
Ja, sie beginnt dann an einer Grundschule und findet es auch schön, mit kleineren zu arbeiten. Doch die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. So wie vielleicht bei jeder größeren Krise, wenn man die durch hat.
Ich bin stärker als vorher. Ich weiß auch, dass ich jetzt, wenn ich kleinschrittig, rational die Sachen angehe und nicht mehr so emotional, wie ich es vorher vielleicht immer gemacht habe, besser die Schwierigkeiten überwinden kann. Also in dem Sinne bin ich stärker geworden, mehr reflektiert zu sein.
Ja, und Mina sagt auch, ihre Beziehung habe ihre Leichtigkeit verloren. Sie wurden von einem Liebespaar zu einem Paar, das funktioniert. Also die haben sich so ein bisschen daran gewöhnt, halt immer so zu funktionieren, das durchzuhalten, diese harte Zeit. Und an sich selbst merkt sie auch, dass sie etwas unsicherer geworden ist.
Ich bin weniger fröhlich. Also ich war ein sehr fröhlicher Mensch. Und habe auch die Leute, die Menschen immer so vertraut und war immer sehr offen. Und ich bin nicht mehr so offen mit Menschen, die ich nicht gut kenne. Bin einfach so mehr skeptisch und mehr kritisch und das war ich vorher nicht.
Das ist ja schade.
Also, ja,
wirklich.
Es ist schade, aber sie sieht auch da auch vielleicht einen Vorteil. Mhm. Also weil sie auch manchmal gesagt hat, vielleicht ist sie auch zu naiv daran gegangen und vielleicht ist es auch manchmal im Arbeitsumfeld, je nachdem, wo man ist, nicht nur in der Schule, sondern auch woanders, vielleicht in irgendwelchen Unternehmen, kann ich mir das auch vorstellen, vielleicht auch mal ganz gut, so nicht gleich eben komplett zu vertrauen. Und das denkt sie, dass es vielleicht sie auch schützt, so für die Zukunft. Also man kann auch vielleicht alles negativ und positiv sehen.
Mhm. Ja. Und wie geht's Mina heute? Bleibt sie Lehrerin?
Ja, Mina macht die Arbeit an der Grundschule zwar Spaß, aber sie kann sich im Hinblick auf die Zukunft auch vorstellen, nochmal in einem Gymnasium zu arbeiten, um intellektuell mehr gefordert zu sein. Im Rückblick versteht sie nicht, warum man es angehenden LehrerInnen bei dem großen Lehrermangel so schwer macht. Und was ich generell immer wieder von Mina gehört habe, man muss sich in eine Schablone pressen, um in das Schulsystem reinzupassen, viel seiner individuellen Persönlichkeit aufgeben. Und das ist etwas, was sie zutiefst kritisiert. Individuen sollten gefördert werden statt Einheitsmenschen.
Wir Lehrer bereiten keine Maschinen für die Zukunft vor, sondern ja, wir sollen Individuen und eigene Fähigkeiten, was die Kinder, also die sind so wunderbar, was sie alles von sich selbst mitbringen und das kaputt zu machen, weil alle einen Standard erfüllen müssen, ist sehr schädlich für unsere ganze Zukunft. Ja.
Dann sage ich vielen Dank an Mina, so wie wir sie heute genannt haben, dass sie ihre Geschichte hier mit uns geteilt hat und vielen Dank dir, Tini, dass du sie erzählt hast uns. Tini von Poser war das hier bei Plus Eins. Vielen Dank, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Danke auch, bis zum nächsten Mal.
Sollten Sie uns von Ihrer Geschichte hier erzählen wollen, wir haben da ganz offene Ohren und tolle Autorinnen und Autoren, die Sie dabei unterstützen würden, melden Sie sich gerne bei plus1@deutschlandradio.de. Einen besonderen Lebensweg, einen beruflichen Weg mit viel Leidenschaft und Einsatz, der besonders ist, den beschreitet die Journalistin Bettina Rühl, die seit über 3 Jahrzehnten schwerpunktmäßig aus Afrika berichtet. Sie ist in der 2. Plus-1-Folge dieser Woche zu Gast.
In Algerien hatte gerade ein radikaler, auch gewaltbereiter Islamismus an Raum gewonnen und zielte buchstäblich vor allem auf Intellektuelle, auf Frauen. Und dann gab es eine Delegation von algerischen Frauen und die beklagten sich, dass die westlichen Medien, wenn überhaupt, über Algerien dann über das Militär oder die Islamisten berichten würden, aber nicht über die Gesellschaft, nicht über die Frauen. Das war schwierig, weil ich damals sozusagen auf zweierlei Weise zur Zielgruppe der Islamisten gehörte. Ich war Frau und intellektuelle Journalistin. Insofern habe ich auch für die Vorbereitung ziemlich lange gebraucht. Meine Überlegung war, dass ich die Frauen in den Untergrund begleite.
Die Journalistin Bettina Rühl zu Gast bei Plus 1. Die Plus 1-Folge mit unserem Lieblingsgast. Sie erhalten Sie jeden Sonntag schon ab morgens um 9 Uhr. Und wenn Sie es gehört haben und es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung. Mein Name ist Lutz Dreger. Ich sage danke, bis bald und machen Sie es gut. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Emily Ulbricht, Studiotechnik Philipp Adelmann, Produktion Nikolas Hansen und Moderation Lutz Dreger.